Die größten Veränderungen kommen oft von denen, die den Mut haben, anders zu sein.
Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch zur neuen Folge von Business Popkultur. Und das Zitat sagt uns ja schon, es geht um anders sein, nicht anders sein. Und damit heißen wir euch auch willkommen zu einer speziellen Folge, weil heute geht es mal nicht um ein konkretes Musikstück, um einen konkreten Film, sondern es geht um ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich gleich sein, nicht gleich sein, sich anpassen, vielleicht ein bisschen rebellisch sein. Und damit heiße ich auch dich willkommen, Andi, und sag willkommen. Und wie geht's dir? Wie startest du heute in die Folge?
Hi Christian, ja, mir geht's gut. Ich starte auch positiv in die Folge, auch wenn wir so ein bisschen das Muster gebrochen haben und jetzt nicht einen Film, Musikstück oder ähnliches rezipieren oder betrachten, haben wir doch ein Thema, was in der Popkultur, also in Pop, Business und Kultur immer wieder eine Rolle spielt, so in diesem Spannungsfeld aus Konformität, Nonkonformität, was in der Entwicklung von Menschen eine große Rolle spielt. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr darauf, mit dir zu schauen heute.
Ich würde mal anfangen mit einer Beobachtung. Und die Beobachtung, die finde ich total spannend, weil ich habe sie an mir selber nie so gesehen. Und zwar mal so ein Ausdruck wie Mainstream sein oder wie die anderen sein. Ich habe das Gefühl, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung als immer so etwas negativ gesehen wird. Also quasi, ich will nicht Mainstream sein, man will gegen den Strom schwimmen, wird immer so ein bisschen als so sexy, cool wahrgenommen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil wenn ich so mich betrachte, dann würde ich sagen, und egal, ob wir jetzt irgendwie auf Sport, auf Film, auf Musik, dann würde ich zu mir sagen, hey, da bin ich eigentlich sehr, sehr Mainstream in dem, was ich so konsumiere, und irgendwie fühlt sich das gar nicht schlecht an. Und mit diesem Zitat würde ich erstmal zu dir werfen. Nimmst du es auch so wahr, dass so Mainstream sein, gleich sein, von so einer ersten Perspektive mal irgendwie als so negativ wahrgenommen wird? Und was würdest du sagen, warum könnte das so sein?
Ich glaube schon, dass es durchaus manchmal und vielleicht auch für jeden nachvollziehbar in bestimmten Kontexten so wahrgenommen wird, auf jeden Fall. Lass uns doch mal schauen, was Mainstream eigentlich bedeutet. Wenn du sagst, genau, du würdest dich eher als Mainstream auch so einschätzen, wie würdest du Mainstream da für dich an dieser Stelle definieren? Ich meine, aus dem Englischen kommt, heißt es ja sowas wie Hauptstrom oder das, wo die Masse so hingeht. Ja, wie würdest du es für dich einsortieren? Oder wo schätzt du dich so ein? Ja.
Überall, aber wenn wir mal in ein ganz konkretes Thema reingehen, wie zum Beispiel bei Musik betrachten. Und wenn ich zum Beispiel Musik betrachte, merke ich, dass es, wenn ich es mal darauf übertragen würde, würde ich sagen, ganz viele haben ein Problem damit, einfach zu sagen, hey, ich höre Popmusik. Und Popmusik würde ich mal als so den Hauptstrom bezeichnen, und daneben gibt es ganz, ganz viele andere Musikrichtungen. Und ich würde zum Beispiel ganz klar sagen, wenn man mich fragen würde, ja, ich höre Popmusik, und zwar zum Großteil. Ich mache dann auch mal Ausflüge in dem, was sich so rechts und links bewegt. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man so, wenn andere darüber erzählen, hey, was hörst du eigentlich? Man druckt so rum, oder man tut sich schwer damit, einfach zu sagen, hey, ich höre Popmusik. Man sagt dann, nee, ich höre, das ist auch so ein bisschen rockiger, oder ich höre das. Und das ist so ein Teil. Und später werden wir vielleicht auch noch auf Filme eingehen oder so. Aber zum Beispiel musikalisch würde ich ganz klar sagen, also mein Interesse, was ich so konsumiere, Popmusik, und irgendwie habe ich das Gefühl, also irgendwie ist es der Hauptstrom. Also es ist immer noch, wenn man sich die Streaming-Zahlen anguckt, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, dann sind solche Künstler wie Ed Sheeran, Miley Cyrus, Justin Bieber da ganz, ganz weit vorne. Aber so bekennende Popmusikhörer gibt es relativ wenig, wohingegen es gefühlt viele bekennende Rockmusiker oder bekennende Rockmusikfans oder Hardrockmusikfans gibt. Und darauf, das ist jetzt mal so ein Aspekt, wo ich reingehen würde, wo ich sagen würde, da würde ich mich eher als Mainstream bezeichnen.
Na, vielleicht, das ist ja dann tatsächlich auch so, woran sieht man denn jemanden, der Pop hört, das an, dass er Pop hört oder sie? Das sieht man ja von außen gar nicht, weil wahrscheinlich sieht man da relativ normal aus dabei, ne? Wenn ich jetzt Heavy Metal höre, Punkrock oder sonst was, dann habe ich natürlich auch szenetypische Dinge, die gerade Jugendkultur sich so ein bisschen zuschreibt und dann auch anzieht. Aber gerade die Dinge, die ich gerade genannt hatte, wenn es jetzt um Musik geht, Also wenn du jetzt Musik oder irgendein anderes gesellschaftliches Phänomen nimmst, kann Skateboardfahren sein, es kann Slackline-Laufen sein, Einradfahren, Handstände machen, keine Ahnung. Das ist ja alles jetzt Dinge, die jetzt keine Massenphänomene sind. Mhm. Und einige davon schaffen es ja irgendwie dann schon in diesen Hauptstrom der Wahrnehmung und werden dann auch zu Popkultur oder zu Popphänomenen. In dem fortgeschrittenen Alter, in dem wir sind, gab es ja auch in unserer Jugend so Dinge, die wir so dachten vielleicht, ja, also wenn du schon mal gesagt hast, Pop ist für mich genau das Richtige, dann vielleicht nicht, aber viele Jugendliche durchleben ja in ihrer Zeit so auch etwas, wo sie sagen, ich will mich ein bisschen abgrenzen von dem, was eigentlich hauptsächlich da ist. Ja? Und gerade in der Jugendkultur nimmt man das sehr stark wahr, in anderen Bereichen allerdings auch. Da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf reingehen. Aber so ein Beispiel, was mir da auffällt, ja, ich habe neulich wieder gehört, selbst gehört, Nirvana, ja. Nirvana, Grunge-Bewegung, Kurt Cobain ist sicherlich einigen von unseren Podcast-HörerInnen ein Begriff, ist halt jemand, der hat Musik gemacht in den 90er Jahren, die eher aus einer Nische kam, ja. Und Grunge ist danach richtig abgegangen. Das war dann ein Massenphänomen. Total viele Bands sind darüber ins Scheinwerferlicht der Popkultur gegangen. Und irgendwie ist er heute, Kurt Cobain und Nirvana sind Popkultur geworden damit, obwohl sie aus einer Nische kamen. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, ging das ja Künstlern im Rock'n'Roll-Bereich so. Ja? Die haben aufbegehrt in den 50er, 60er Jahren gegen andere Dinge. Es war noch weiter vorne Jazz und vielleicht war man irgendwann mal bei so einem Phänomen wie Mozart, der halt klassische Musik nochmal ganz anders interpretiert hat, als es sonst in dem Fall Zeit war. Das heißt, das hat irgendwie etwas wie so ein gesellschaftlicher Motor, der was Neues macht, der was aufbricht und damit auch ein Stück weit für Entwicklung von Gesellschaft sorgt. Ne? Und damit auch die Vielfalt der Gesellschaft anreichert. Das habe ich schon eine ganze Menge dazu gesagt, aber da würde ich sagen, das ist ja eben dieses spannende Feld, in das wir uns gerade reinbegeben.
Ja, spannende Feld und ja auch irgendwie Spannungsfeld. Weil, also du hast ja zwei Begriffe schon mal am Anfang reingebracht und ein Begriff, den du reingebracht hast, war ja das Thema Konformität. Also irgendwie wollen wir konform sein, wir wollen wie unsere Umgebung sein oder manchmal wollen wir es nicht aktiv, aber wir merken, dass wir uns unserer Umgebung anpassen. Und das ist egal, ob wir jetzt über Verhaltensweisen, Redewendungen unterhalten, ob wir über Musik, ob wir über Film oder weitere Phänomene sprechen. Also wir passen uns irgendwie unserem Umfeld an. Also wir verhalten uns in vielen Dingen konform. Und auf der anderen Seite wollen wir aber manchmal so individuell sein. Wir wollen rebellisch sein. Also jetzt nehme ich mal das Nirvana-Beispiel raus. Das finde ich so spannend. Also ich selber bin ja relativ jung. Also so jung, dass ich Nirvana live nicht so erlebt habe, sondern halt später, wo Nirvana quasi schon Popkultur war, ist. Also so. Und dadurch, keine Ahnung, höre ich halt auch manchmal Nirvana. Und irgendwie kriege ich so mit, dass die damals am Anfang schon so dabei waren, also quasi die Nirvana-Fans der ersten Stunde, wenn man sie so nennt, und die sagen, hey, damals war das so ein bisschen, wir waren so eine Nische, wir waren rebellisch, wir waren nicht Mainstream, dass die das jetzt irgendwie total, dass die das jetzt total blöd finden, dass Nirvana Mainstream ist und sagen, und denen ist immer ganz wichtig, sozusagen, hey, ich habe aber Nirvana schon gehört, als die noch nicht Mainstream war. Also ich bin damals Nirvana-Fan geworden. Also dass es so wahnsinnig wichtig ist, zu sagen, nee, als ich Nirvana-Fan geworden bin, da war das was Kleines, da war das was Rebellisches, da war das kein Mainstream. Und genau das finde ich so spannend, also dass wir auf der anderen Seite an ganz vielen Aspekten sehen kann, dass uns Konformität wichtig ist. Wir gehen vielleicht später auch nochmal psychologisch, vielleicht sogar evolutionsbiologisch darauf ein, warum das auch gut ist, sich konform zu verhalten. Also wir können in Verhalten Konformität sein. Und auf der anderen Seite ist so ein hoher Wunsch der Individualität dabei. Und daraus ergibt sich ja letztlich so ein Spannungsfeld. Und ich finde, mit diesem Nirvana-Beispiel hast du es ganz gut aufgemacht.
Also Konformität hat ja auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Ne? Also das ist sehr wichtig für uns als Gesellschaft, weil das immer darauf referenziert, dass es bestimmte Erwartungen, Normen, Regeln gibt. Die sind mal ganz ausgesprochen und sichtbar, wie beim Straßenverkehr. Und meistens sind die aber sehr unsichtbar, besonders in sozialen Zusammenhängen. Und wir alle können uns dann unterschiedlich verhalten. Also ich kann tagsüber nett im Bankschalter, beim Bäcker oder auf der Baustelle oder was weiß ich, meine Arbeit machen und dort ja die üblichen Umgangsformen pflegen und kann dann abends zum Nirvana-Konzert beispielsweise gehen oder irgendein anderes Rock, Punkrock oder was weiß ich was für ein Konzert und dort richtig abgehen. Ja, insofern bestimmen die Kontexte, in denen wir uns bewegen, dann natürlich auch so ein Stück weit das Verhalten. Und so ähnlich wie ja, du vielleicht in einem Dialog mit einem Kunden oder so auf eine gewisse Art und Weise auftrittst, weil man das einfach erwartet in dieser Rolle. Es ist natürlich was anderes, wenn du dann abends zu Nirvana gehst und Stage steifst oder dich irgendwie, ja, keine Ahnung, rumpokst oder moscht oder wie man das dann in dem Kontext auch dann nennen wird. Insofern, das hat was mit uns zu tun, dass wir uns in den unterschiedlichen Kontexten dann konform verhalten. Und das ist nämlich total interessant. Ich kann sagen, in meiner Jugend war es so, da habe ich auch über Musik oder jugendliche Identität versucht, mich abzugrenzen von anderen Gruppen. Ja, durch ein bestimmtes Musik hören. Und bei mir war es ganz anders als bei dir. Also ich habe Mainstream ja de facto abgelehnt. Also Popmusik war mir so ein bisschen zuwider, weil es eben alle gehört haben. Und das war in meiner Entwicklung dann eher so, dass ich mich abgrenzen wollte von dem, was dann gerade alle gehört haben. Natürlich auch, um mich selber ein bisschen zu finden, kennenzulernen, aber auch, um mich abzugrenzen. Ja, und so ein Stück weit, ja, nicht Teil von dem, was alle machen, irgendwie zu sein, mich selber dazu finden. Und das ist eine ganz normale Phase auch innerhalb des Teenager-Daseins, dass man dann beginnt, so ein bisschen Dinge auszutesten. Und das Paradoxe dabei so ein Stück weit ist ja, dass man in dieser adolescenten Entwicklungsphase beginnt, diese Konformität abzulehnen nach außen, ja, indem man Teil dieser einzelnen Gruppe ist und nach innen aber, höchst konform ist. Ja, also das heißt, das siehst du ja auch heute bei Teenagern so, die haben dann alle die gleichen Sneaker oder die bestimmte Art, die Hosen baggy oder nicht baggy zu tragen, ähnliche Frisuren und so weiter. Das heißt, da gab es eine hohe Konformität, wo man dann sagen muss, okay, von der sozialen Gruppen grenzen sich voneinander ab, genauso wie das Musikszenen, Rocker, keine Ahnung, alle möglichen ja, sozialen Kulturen dann machen oder sozialen Gruppen, könnte man sagen.
Das finde ich spannend, weil dann sind es ja zwei Perspektiven, auf die ich, oder von denen ich darauf blicken kann. Also nehmen wir mal das Beispiel sozusagen Abgrenzung und diese Abgrenzung findet in diesem Themenfeld Musik statt. Die eine Perspektive ist ja zu sagen, jetzt hast du dich als Beispiel genommen, du wolltest quasi weg vom Mainstream. So die eine Perspektive, wie man darauf schauen kann. Die andere Perspektive könnte aber auch sein, da bin ich auf deine Sichtweise nochmal gespannt, zu sagen, hey, da ist eine Nische und die finde ich total spannend und ich will hin zu der Nische. Also quasi, da ist schon eine Nische, der hat sich aufgemacht, da ist eine neue kulturelle Bewegung, die sich aufgemacht hat. Also auch da sind ja zwei Perspektiven, wo ich einmal, also ist es ein Weg vom Mainstream oder hin zur Nische, weil ich sie spannend finde?
Na, also ich würde sagen beides. Ich habe jetzt das eine besonders ausgeleuchtet und das andere habe ich so ein bisschen verpackt mit Identitätssuche. Mhm. Ich bin dann dorthin gegangen, wo ich dachte, naja, das ist für mich jetzt hier eine gute Gruppe. So kann ich so ein bisschen mich selbst erkennen oder definieren oder finden und dann Teil auch dieser Gruppe sein. Als soziale Wesen wollen wir immer Teil von irgendeiner Gruppe sein und dann hast du dich halt für eine entschieden. Das war in deinem Fall die von Popkultur und in meinem Fall die von eher Punk- oder Rockkultur und in anderen Fällen ist es vielleicht Fußball oder ein bestimmter sportlicher Lebensstil oder so. Aber es gibt immer irgendeine Zugehörigkeit, weil wir wollen ja auch nicht ganz alleine dastehen, ja, sondern uns eher abgrenzen von der Masse. Und das ist aber bei bestimmten Pop-Phänomenen oder Kultur-Musik-Phänomenen manchmal anders, weil da gibt es immer Leute, die reiten so ein bisschen nach vorne. Das heißt, die machen was anders oder etwas, was vielleicht noch keiner gemacht hat. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen, dass man ein Risiko eingeht, ne? Also von der sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden, dass es keiner mag. Und für Gesellschaften hatte das einen großen Vorteil. Diejenigen, die Risiken eingegangen sind, ne, haben natürlich bestimmt Wege aufgezeigt zum Überleben, ja, oder zum Kosten von irgendwelchen Pflanzen, ob die jetzt giftig sind oder nicht, oder ob der Weg durch den Wald oder durch den Sumpf dann doch begehbar ist, oder ob es einen Seeweg nach Amerika gibt. Ja. Alles Dinge, die jetzt nicht die Masse irgendwie macht und wo dann die ausgetretenen Trampelpfade sind, sondern etwas, wo einer mal vorangeht und dann ist es ja auch ganz normal, kommen andere hinterher. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, How to Start a Movement.
Ja, genau, mit diesem Tänzer im Freibad oder so. Ne?
Genau, bei so einem Festival, wo so einer steht und hampelt und tanzt da rum. Und das macht er halt. Und erstmal gucken die Leute so, was macht denn der da? Ja, ist ja, ja, warum hampelt denn der so komisch rum? Und dann kommt einer dazu, kommt der zweite dazu, kommt der dritte dazu und bumm, war es ein Phänomen. Ja? Also als kleines Sozialexperiment und auch lustiges Video, durchaus empfehlenswert. Und so ähnlich nach dem Muster entsteht es sonst auch. Wobei man auch sagen muss, nicht immer ist es so, dass Leute dann dazu kommen. Manchmal steht man auch alleine da. Und dann werden halt diese Nonkonformitäten nicht zu Massenphänomenen, weil es von der Zeit, vom Ort halt einfach nicht passt.
Das finde ich spannend. Also insbesondere, das zeigt ja so ein bisschen so eine Vitalität und so ein Veränderungsdasein in diesen Phänomenen. Wir können ja mal so ein paar Beispiele aus der Musik durchgehen. Du hast schon so ein paar genannt. Aber keine Ahnung, wenn ich an meine Jugend denke, Eminem ist rausgekommen und war total rebellisch. Und, und plötzlich war es total rebellisch, Eminem zu hören. Und dadurch, dass es irgendwann so cool wurde, wurde es dann irgendwann zum Mainstream. Und das, was man irgendwann als Nische rebellisch gestartet hat, ist jetzt plötzlich Massenphänomen und plötzlich ist irgendwas anderes Mainstream. So. Und mit Nirvana ist es nichts anderes. Und lustigerweise, auch von einer ganz anderen Perspektive könnte ich es betrachten. Also jetzt haben wir quasi über die rockige Schiene oder über die Hip-Hop-Schiene. Und selbst wenn ich quasi über den Schlager komme, so kann ich sagen, eine Helene Fischer hat ja irgendwann in ihrer Schlagernische total klein begonnen und plötzlich ist Schlager in Deutschland Mainstream geworden und plötzlich war total der Helene Fischer im Hype. Und es geht aber auch lustigerweise in die, es geht lustigerweise in die andere Richtung. Also wenn wir quasi sagen, irgendwann waren wir dann in einer Welt, in der, keine Ahnung, Eminem, Nirvana, Mainstream sind. Und plötzlich war es total nischig, sich, keine Ahnung, Musik von den Beatles, Musik von Michael Jackson anzuhören. Das heißt, irgendwann verschwindet auch wieder Mainstream, weil ein neuer Mainstream kommt. Und der Mainstream der Vorzeit wird zur Nische des der Neuzeit. Und irgendwann heute war es, oder in der heutigen Zeit, saßt du in den ganzen H&M-Läden plötzlich T-Shirts mit Bruce Springsteen drauf und, keine Ahnung, Michael Jackson Albumcover drauf, weil plötzlich das dann wieder nischig wurde und von da aus wieder zum Mainstream. Also wir erleben hier eine total vitale Bewegung, die irgendwie in alle Richtungen, so eine wellenartige Bewegung ist. Könnte es sein, dass genau diese wellenartige Bewegung letztlich dieses Spannungsverhältnis ist, also quasi wir intern, biologisch in uns, wollen wir konform sein und dadurch entwickeln sich, nicht alle, aber dadurch entwickeln sich Nischenbewegungen weiter. Dann wiederum kommt auch so ein bisschen so der Wunsch nach Individualität und plötzlich kommen wieder Nischenbewegungen. Und ich habe ständig so eine wellenartige Bewegung von Dingen.
Ich denke, das kann ich auch sehen, besonders wenn ich so ein bisschen, wenn wir drauf schauen, eher wie sich so diese Gesellschaften oder Generationen zueinander verhalten. Wenn du auf, oder wenn man ein einzelnes Leben oder einen einzelnen Menschen anschaut, dann gibt es halt diese Identitätssuche in der Adoleszenten, in der Jugendphase und dann aber irgendwann ja auch nicht mehr. Also wenn ich dann mit den anderen vielen, vielen Jugendlichen, die sich in meiner Altersgruppe damals beispielsweise mit Nirvana oder anderen Dingen abgrenzen wollten, die hören das unter Umständen auch oder haben sich mit anderen Kulturen vielleicht dann angebandelt. Es gibt einen kleinen Teil, der weiterhin natürlich nonkonform auch bleibt. Aber die meisten, die gehen doch dann eher in ein bürgerliches Leben über und übernehmen dann doch so ein bisschen die Muster oder leben dann die Muster aus, die sie doch irgendwie im Elternhaus mal mitbekommen haben. Was mich damals, also und aus dieser Perspektive würde ich sagen, ja, also für ein einzelnes Leben betrachtet, gibt es halt so eine Phase der Wellen, wo du sagst, jetzt will ich auf einmal ganz besonders sein und irgendwann stabilisiert sich das aber und du machst dann auch deinen Trott. Und wenn du dann selber aber in der nächsten Generation Kinder hast, die werden dann wahrscheinlich sagen, ja, ist ja gut und schön, dass du, weiß nicht, früher in den 50ern Rock'n'Roll gehört hast und dass der Nächste dann Grunge gehört hat, aber ich will was ganz anderes, ich will jetzt Trap oder was weiß ich, ja. Das heißt, da geht es ja dann darum, dass sich eine Generation von der anderen noch abgrenzt und gleichzeitig Innovation erzeugt, ja. Und das ist so eine Wellenbewegung, würde ich sagen, die wie so ein Expander oder wie so ein Muskel, der ja auch kontrahiert, immer wieder unsere Gesellschaft nach vorne bringt. Was mich damals ja besonders abgeschreckt hat von Popkultur, vor allem das sehr Undifferenzierte und dann auch sowas wie die Kommerzialisierung, die da automatisch drinsteckt in den Massenphänomenen, wie du gesagt hast, ja. Die T-Shirts von Nirvana, die hängen halt auch am H&M, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das kaufen mit dem Smiley drauf, weil es fancy aussieht, ohne zu wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Ja? Und das ist etwas, was natürlich das dann auch, das heißt, so eine Entwicklungsaufgabe von Konformität oder von Konformität und Nonkonformität ist dann auch eine Entwicklungsaufgabe, so könnte man sagen, individuell und gesellschaftlich dann über die Generation hinweg etwas, was auch für Neuerungen sorgt, ja, neue Dinge erschafft.
Letztlich auch muss es ja ein totaler Konflikt für den Künstler selber sein. Also egal, ob ich jetzt Nirvana betrachte, Linkin Park, Eminem selber, die irgendwann mal gestartet sind, so rebellisch und irgendwie so sagen, hey, wir wollen hier was ganz Nischiges, Rebellisches, wir wollen auf gar keinen Fall Mainstream sein. Und dadurch, dass sie genau das so gut gemacht haben, sind sie dann irgendwann Mainstream geworden. Und da bist du ja irgendwie vor diesem Zielkonflikt, so, was machst du jetzt? Also, keine Ahnung, du bist jetzt Mainstream, also bedienst du jetzt Mainstream? Oder versuchst du wieder zurück in so eine Nische zu gehen? Und auch genau das merkst du in der Musik doch relativ häufig. Also, oder beide Fälle. Also keine Ahnung, nehmen wir Sido als Beispiel, der als rebellischer Schreihals, sage ich es mal, ein bisschen plakativ gestartet ist, der dann irgendwie zum Mainstream geworden ist und dann in seiner Musik auch deutlich, ich nenne es mal, gesellschaftskonformer geworden ist. Und auf der anderen Seite gibt es so Beispiele wie Nirvana, die das genau nicht gemacht haben. Und, oder genau quasi vielleicht auch ein Sänger, der, also natürlich nicht nur daran, aber vielleicht auch daran irgendwie innerlich auch zerbrochen hat oder sehr stark damit zu kämpfen gehabt hat.
Nirvana, ja, das weiß man jetzt nicht, woran das genau lag, ja. Aber irgendwann hat Kurt Cobain sich ja tatsächlich das Leben genommen, ja. Und ich habe neulich erst einen Artikel von einem bekannten Arzt aus der Klinik Charité in Berlin gelesen, der so gesagt hat, also wenn ich mir das anschaue, dann weiß ich gar nicht die Protokolle jetzt von Kurt Cobain. Und erstmal war es schlampige Polizeiarbeit, den Tatort zu sichten und dann, wie kann er sich, wenn er so sediert ist, eigentlich selbst noch die Birne wegblasen? Das weiß man nicht, da sind auch eine Menge Verschwörungsmythen drumherum, aber ich will nur sagen, ich kann jetzt ja nicht spekulieren, ob es jetzt an dem Erfolg lag, aber mit Sicherheit war er nicht darauf aus. Die waren ja ganz explizite Nische auch. Und gleichzeitig gibt es mit den Foo Fighters ja auch eine Formation, die im Nachgang dann mit dem ehemaligen Schlagzeuger da von Nirvana dann auch einen riesigen Markt nochmal bedient hat. Und ich glaube, diese Entwicklung zurück, die gibt es halt, ist halt sehr schwierig. Ne? Ist, als wenn du sagst, ich würde gern so sein, wie ich vielleicht als Azubi oder irgendwie mit Anfang 20 war. Das kann man sich natürlich wünschen, aber das ist eine ganz andere Zeit im eigenen Leben, in der eigenen Entwicklung und dann auch der Reife, die man so als Band dann gemacht hat, das geht, glaube ich, schlecht. Es gab neulich bei Reflektor, einem anderen Podcast, ein Interview mit Feine Sahne Fischfilet, die ja auch aus so einer Nische, aus so einer Subkultur kommen. Und dann auch auf einmal für ihre Verhältnisse recht großem Publikum spielen. Das ist jetzt nicht wie Taylor Swift, aber die fühlen dann halt die Wuhlheide mit mehreren tausend Menschen in Berlin. Das ist dann schon ein bisschen was. Und kommen damit auch aus so einer Nische, auch aus so einer ja eigentlich eher subkulturellen, aus dem subkulturellen Umfeld dann auf einmal ein popkulturelles Phänomen. Wie willst du das zurückdrehen? Kannst du eigentlich auf diese Art und Weise nicht machen. So, ja. Deswegen geht es dann da eher darum, die eigene Profession noch zu verbessern, mehr Sinn dann tatsächlich in die Welt zu tragen und natürlich auch mit dem, was man dann einnimmt, was Gutes draus zu machen. Und so bei Sido und Bushido, keine Ahnung, ob die nicht auch sowieso Erfolg haben wollten oder dann auch gesagt haben, na klar, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit kriege, groß zu werden, na let's go und so. Das, also jedenfalls ist das, guck mal, in der Veränderung, wie man als Jugendlicher darauf guckt, ja auch ganz anders, als wenn man dann eine Familie hat oder älter ist und gesetzter ist. In unseren Lebensphasen waren wir halt sehr viel Abenteuer in der Jugend, aber eher auch Ruhe und das Bewahren von dem, was wir haben, wenn wir älter sind. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen.
Das finde ich auch ganz spannend. Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Also quasi, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen über Konflikte und Wachstum gesprochen. Und spannend ist ja, dass gerade, auch wenn man jetzt da keine pauschale Regel anwenden kann, aber was sind denn so Lebensphasen, Altersstrukturen, wo wir genau solche Nischenbewegungen häufig sehen? Und eine Altersstruktur ist ja zum Beispiel, dass es relativ häufig Menschen im Jugendalter sind, also klassisch Pubertät. Jetzt könnte man ja sagen, Pubertät ist ja eine der größten konfliktären Phasen, die wir im Leben mit uns selber haben. Das heißt, in Anführungsstrichen, wir suchen den Konflikt, um quasi daraus zu wachsen, individuell zu werden und selber zu finden. Das ist auch etwas, was du mit deinem Musikbeispiel genannt hast, quasi ein bisschen sich selber zu finden. Das heißt, könnte man sagen, dass dieses, was wir im Leben halt einfach auch spüren. Wir spüren sehr konfliktäre Phasen, zum Beispiel, keine Ahnung, Pubertätsphasen, aber das Leben wird sich jetzt auch nicht cool für uns anfühlen, wenn wir in einer 90-Jahre-Pubertät wären. Das heißt, nach einer Pubertät sind wir auch mal ganz froh, wenn eine Phase kommt, wo es vielleicht mal ein bisschen ruhiger ist. Und es ist genau diese Wellenbewegung, die wir beschrieben haben, so ein bisschen genau diese Wechselseitigkeit von Wachstum, Konflikt oder Konflikt, der Wachstum provoziert, bis hin zu einer ruhigen Bewegung, und dass wir genau das halt auch in unserem Äußeren dann suchen und widerspiegeln werden. Also in dem, wie wir uns kleiden, wie wir Musik hören und wie wir halt Filme hören. Und deswegen findest du halt relativ viele von diesen Nischenbewegungen, die erstmal in der Jugendkultur starten.
Genau. Und die haben dann meistens sowas wie eine große Authentizität, eine große Anziehung dann auch für die Peer Group. Ja, die haben auch eine Relevanz, die verkörpern halt bestimmte Werte, die dann eine Rolle spielen, Sehnsüchte. Und dann kommt irgendwann das Medieninteresse und dann wird es populär. Und dann nimmt es aber auch Einfluss auf die Popkultur. Dann springen andere darauf auf, dann wird es kopiert, rezipiert und natürlich dann auch kommerzialisiert, na klar. Und das gibt es im unternehmerischen oder im organisationalen und gesellschaftlichen Kontext ja auch. Denken wir jetzt an so eine, also man könnte auch sagen, Moden sind es dann vielleicht, oder es startet wie eine Mode, ja, gesund ernähren, Umweltbewusstsein, alles natürlich auch auf Basis von relevanten Themen. Ich will das jetzt mit dem Begriff Mode gar nicht kleinreden, aber das sind halt Dinge, wo die Aufmerksamkeit der Gesellschaft dann auch rauffällt, wo es dann erste Pionierinnen gibt, die damit bestimmte Strukturen aufbauen, bestimmte Dinge anbieten, und dann wird das Ganze auch, ja, Mainstream oder auch nicht. Und genauso gibt es aber auch Gegenbewegungen, ja, also, und die erzeugen ja dann auch Gegenbewegungen. Also wie viele Blogs, Podcasts oder ich glaube auch sicherlich YouTube-Videos nochmal ganz besonders gibt es denn, die sich gegen Veganismus irgendwie richten oder gegen diese ganzen Phänomene auch der Umweltbewegung. Ja, also deswegen auch an dieser Stelle nochmal so eine Art Wellenbewegung, was natürlich dann auch Interessen und Bedürfnisse geleitet ist am Ende. Und insofern braucht halt dieser Mainstream, braucht auch die Nische, die Neues hervorbringt, und die Nische braucht aber den Mainstream. In Organisationen wird das ja häufig dann anders tituliert. Da wird dann gesagt, wir brauchen mal Innovation. Also die wünschen sich eigentlich sowas Freigeistiges wie eine nischige neue, würde ich sagen Kulturbewegung, aber neue Bewegung, die was Neues reinbringt, um das, was dort insgesamt passiert, nochmal nach vorne zu bringen, anzureichern. Da werden ganze Inkubatoren dann gegründet, um so ein Stück weit, wie du sagtest, dieses Konfliktbehaftete, und ich meine jetzt Konflikt in der Bedeutung von eine gesunde Kontroverse austragen, ja, nicht jetzt im Sinne von, man haut sich dann die Köpfe ein, sondern eine gesunde Kontroverse austragen, die letztendlich so wie so ein Motor dazu führt, dass eine neue Perspektive, neue Sichtweise, neue Ansätze dann sich entwickeln.
Ja, jetzt werden wir mal diese Spannungsfelder nehmen und wir betrachten mal Konformität. Und wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, was ist denn der Vorteil von Konformität? Und man könnte jetzt quasi einen Fachbegriff reinwerfen, natürlich irgendeine Art von Komplexitätsreduktion. Also wenn ich mich quasi verhalte oder wenn mein Umfeld mir schon ein bisschen zeigt, was Verhaltensweisen sind, was, keine Ahnung, Kleidungsstile sind, was Musikstile sind, die man hört, ist das natürlich erstmal in Anführungsstrichen nicht so komplex für mich. Das heißt, ich kann mich anpassen, ich kann mich mitschwimmen. Neulich ein Interview gehört, ich weiß gar nicht von wem, wir werden es in Shownotes verlinken, wo einer ein bestimmtes Verhalten beschrieben hat, wo er gesagt hat, er ist in einer fremden Stadt aus dem Zug ausgestiegen und ohne erstmal nachzudenken, ist er irgendwie allen gefolgt, also hat sich sehr konform verhalten. Wozu hat es geführt? Dass er zum Ausgang gefunden hat. Also er hat unterbewusst sich sehr konform verhalten und irgendwie war es gut, weil sonst hätte er irgendwie, okay, fremde Sprache, wie verhalte ich mich jetzt? Also er hat sich konform verhalten und dadurch hat es ihm irgendwie weitergebracht. Also da haben wir auch in den vergangenen Folgen schon, wir haben auch schon über Komplexitätsreduktion gesprochen in einer sehr komplexen Welt und was die Vorteile hat. Wie würdest du es beschreiben, wenn wir jetzt diese andere Seite mal betrachten, also dieses individuell sein, rebellisch sein, Wo liegt da der Vorteil drin? Also ist es genau dieses Konflikte, Entwicklungen provozieren oder siehst du noch weitere Perspektiven?
Es ist ja in dem Alter jetzt speziell, also wenn wir über Teenager reden oder über neue popkulturelle Phänomene, das ist ja einerseits identitätsstiftend, du findest Anschluss zu einer Peergroup, ihr teilt ähnliche Werte, ähnliche Geschmäcker. Das Ganze kann sich dann auch uniformieren, indem man ähnliche Kleidung trägt und so weiter. Es erzeugt Innovation, weil es Dinge anders macht, als sie vorher gemacht werden. Ja, also in der Musik oder in der Art des Films. Wenn du dir jetzt Filme anschaust aus den 50er Jahren, aus den 20er Jahren, also es ist nicht nur so, dass es damals grobkörnig schwarz-weiß war, auch dramaturgisch und vor allem von der Geschwindigkeit und der Erzählgeschwindigkeit haben wir ja heute ganz andere Arten und Weisen, Geschichten zu hören oder zu erzählen. Und hinzu kommt, dass neben diesem Identitätsstiftenden und der Innovation, die da drin liegt, natürlich manchmal auch ja, tatsächlich sowas wie, es darum geht letztendlich eine Innovation dann daraus hervorzubringen und sich selbst auch ein Stück weit zu verwirklichen. Vielleicht fasst es ja auch unter Innovation, ja. Also wenn eine Synthese meistens natürlich aus den vorhergehenden Kunststil oder Produktrichtungen, die es gab, zu nehmen, die auf kreative Art und Weise zu verbinden, sodass sie entweder auch ein neues Problem lösen oder eine neue, also entweder weg von, ja, das Problem nicht mehr haben, dafür eine Lösung. Oder im Sinne von hinzu etwas total Neues kreieren, was es so auf diese Art und Weise halt noch nicht gab. Und damit letztendlich auch neu was zu schaffen. Das ist dieses Konformitäts- und Nonkonformitätsding ist manchmal auch sehr stark natürlich vom Umfeld geprägt. Ja? Also es fällt natürlich viel, viel leichter in einer großen Stadt wie Berlin oder meinetwegen auch München oder Hamburg oder andere große Städte nonkonform zu sein. Ja? Ja, klar, also wenn ich da dann irgendwie jemanden treffe, dem das nicht gefällt, dann gehe ich halt woanders hin. Ja? Jetzt mal vereinfacht gesagt. Aber es ist auf dem Dorf natürlich anders.
Ja, auch wenn ich die unterbreche, aber es fühlt sich doch, oder es ist doch genau deswegen leichter, nonkonform zu sein, weil ich irgendwie konform bin. Also weil ich immer auch andere finde, die halt auch so sind. Also keine Ahnung, wenn ich in einer Millionenstadt, jetzt fällt mir keine ganz neue Musikrichtung ein, aber nehmt irgendeine neue Musikrichtung, die gerade total trendet. So, dann werde ich zu 100% einen dreistelligen, vierstelligen, fünfstelligen oder eine dreistellige, vierstellige Anzahl von Menschen treffen, die das auch sind. Und damit fühlt es sich irgendwie auch wieder konform an. Also es gab ein kleiner Brainfuck in mir, aber es ist doch deswegen einfach nonkonform zu sein, weil ich andere Menschen finde, die da mit mir konform sind.
Genau, und wenn du aber der Erste bist, der das ist, dann findest du halt noch keinen. Ja, dann bist du der als Erster tanzt, wie vorhin bei dem How to Start a Movement referenzierten Video. Also dann gibt es halt noch keinen. Irgendwo startet ja sowas auch.
Und du weißt aber, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwann der Zweite, der Dritte kommt. Und keine Ahnung, wenn du auf dem 50-Seelendorf lebst, dann spürst du vielleicht, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so groß.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß und der Druck, konform zu sein, ist dafür aber auch viel größer. Weil die Art, sich aus dem Weg zu gehen, ist ja gar nicht so groß. Du hast die eine Schule, den einen Supermarkt, ich übertreibe es jetzt mal, ja. Und deswegen kannst du nicht auch sagen, das geht jetzt alles, hier ist alles auf einmal möglich. Das ist dort nicht so beweglich, interessanterweise, in diesen kleinen Communities wie in großen Städten. So, und deswegen sind die auch meistens noch ein bisschen tradierter. Ja, so, ich sage ganz bewusst meistens noch ein bisschen tradierter oder in eine ganz besondere Richtung nochmal ausgeformt. So, ja. Also, das ist, glaube ich, aber ein starker Punkt, wo kann sich das eigentlich zeigen und entladen oder wo hat es auch Raum für sowas, für so eine Entwicklung? Das ist tendenziell dann auch eher in großen Städten, die eine höhere Anonymität dann auch bieten, mehr quasi Rückzugsorte für einzelne Strömungen. Und dann gibt es noch einen zweiten Einfluss, der jetzt natürlich auch technologisch begründet ist. Also wenn man sich anschaut, wie sich die Zeit entwickelt hat, gibt es halt heute Broadcasting-Möglichkeiten, wie für uns hier mit dem Podcast, die gab es halt vor 10 Jahren noch nicht. Ja, die gab es vor 20 Jahren schon gar nicht. Und während Elvis irgendwie als Massenphänomen dann über einzelne Schwarz-Weiß-Zeitungen und Schallplatten besonders promotet wurde, war es dann beim Zeitraum von Nirvana halt schon CDs, viel mehr Printprodukte und sowas wie Fernsehen und Musikvideos auch noch. Und heute kommen ganz andere Kanäle hinzu, wo ganz viele Leute auch, wo sich Nischen nochmal in eine ganz andere Dimension bewegen. Ja, hier auf Spotify zig Millionen Künstler zu haben, ohne ein eigenes Plattenlabel überhaupt zu besitzen oder zu nutzen. Das heißt, die Vielfalt ist viel, viel größer heute und deswegen haben wir tendenziell natürlich auch viel mehr Nischen. Deswegen spricht man ja weithin auch von sowas wie so einer Individualisierungsgesellschaft, wo immer wieder mehr die Einzigartigkeit dann auch der unterscheidende Faktor ist. Und wenn man dann aus einer bestimmten Perspektive draufschaut, sieht man aber, naja, trotzdem ist das alles in einem Muster sehr, sehr ähnlich oder vieles davon in einem Muster sehr ähnlich und steht sich halt teilweise als ja, antagonistisch gegenüber, als einfach Gegensätze dann auch widerspiegelt. Zum Beispiel in der Pro- oder Kontra-veganen Bewegung ja? Oder ja. In Parteienlagern oder so.
Und was ich da ganz spannend finde, ist eine Frage, die ich mir selber stelle, ob heutzutage sowas wie Nische überhaupt noch möglich ist. Klingt jetzt ein bisschen als These ein bisschen radikal, aber ich möchte es kurz begründen. Früher waren Mainstream-Phänomene ja wirklich krasse Phänomene, also von der Anzahl her, weil es einfach diese Diversifizierung vielleicht zum Beispiel im Musikalischen noch gar nicht so gab. So, zum Beispiel früher, sagen wir mal 80er Jahre, gab es so Weltstars wie Madonna, Bruce Springsteen, etwas früher waren es die Beatles. Und das waren meistens Künstler, die eine unfassbare Anzahl an einer Hörerschaft haben, weil es natürlich schon Nischenbewegung gab, aber dadurch, dass es diese einfache Möglichkeit, diesen einzelnen Zugang nicht gab, wahnsinnig so doll vertreten. Das heißt, Mainstream war wirklich Mainstream, weil es quasi eine überdimensionale Masse war, die zum Beispiel genau diesen riesen Popkünstlern gefolgt ist. Und Nische war wirklich Nische, weil einfach Nische sehr, sehr lange wirklich zum Beispiel klein war und weil es da wirklich dann die Wege waren, die Wege haben gedauert. Und heute ist es doch so, in dem Moment, wo ich selber für mich glaube, hier in einer Nische bin oder eine Nische entdeckt zu haben, da schaue ich zweimal nach rechts und dreimal nach links und nach vorne und nach hinten und merke, okay, machen auch schon 100 Millionen andere. Und dann fühlt sich doch sofort wie Mainstream an. Also quasi war nicht der Grund, weswegen es früher so viel Nische, so viel Rebellisches auch möglich war, auch genau daran, weil es halt eben diesen strahlenden Mainstream gab. Also wie gesagt, in der Musikgeschichte halt so Phänomene wie Beatles, Elvis, Bruce Springsteen, Michael Jackson, wo du wusstest, die kennt irgendwie jeder auf der ganzen Welt.
Ja, und ich denke halt, die kennt jeder auf der ganzen Welt, weil es nichts anderes gab oder weil das genau. Andere nicht in den Aufmerksamkeitskegel kam und weil es nicht so vernetzt war. Also ich denke ja, dass diese normal gaussische Glockenkurve, diese Normalverteilung auch heute noch da ist. Es gibt so ein paar Fahrbahnen, die werden sehr breit befahren und sehr viel frequentiert. Das sind zum Beispiel die großen Medienhäuser oder Anstalten in Deutschland. Das ist auch Spotify und Netflix. Was da läuft, kriegst du halt schnell mit. Daneben gibt es aber zig andere Plattformen noch, wo irgendwie Videos distributiert werden oder Musik hochgeladen wird, wo Subkulturen auch für einen schmalen Taler ganz anders nochmal das reinbringen können. Welche, die es vielleicht auch gar nicht ausstellen, ganz bewusst. Ja. Das heißt, ich denke wie du, das was, wenn du eine Idee hast und denkst, oh, das mache ich jetzt, keine Ahnung, mit einem lila Body jetzt Tennis spielen, ist total in. Das würde ich jetzt gerne mal als Kulturbewegung machen oder, keine Ahnung, mich als Tier verkleiden oder so. Dann findest du überall auf der Welt heute durch die Vernetzungsmöglichkeiten jemanden, der das auch cool findet und sagt, das ist aber eine geile Idee, da mache ich mit so, ja. Das heißt, das, was damals Massenphänomen war, liegt, glaube ich, auch daran, dass der Zugang zu Alternativen noch ein Stück weit begrenzt war. So, und heute finden sich viel mehr, also ich glaube ja, ich weiß jetzt nicht, die Beatles, ob die jetzt unbedingt als Nische gestartet sind oder ob die nicht diese Ambition von vornherein auch hatten, ein Angebot zu schaffen dafür Musikkonsumenten, die diesen, für Jugendliche, die diesen Lifestyle halt absolut gefeiert haben und damit einen Kontrapunkt auch setzen konnten zu der vorherigen Generation. Aber also ich glaube, du wirst, wenn du gezielt danach suchen würdest, ich möchte halt was, eine Nische finden oder mit einer Nische mehr zu tun haben, dann kannst du das heute finden in allen möglichen Farben und Formen, weil du über das Internet einfach ein Riesennetzwerk hast, was sich buchstäblich um die gesamte Welt spannt. Und wenn du jetzt sagst, guck mal, zum Beispiel auch diese Phänomene, ja, dass man kleine Geräusche oder so oder so ein Kratzen am Tisch oder irgendwie, ja, dass das im Podcast, ganze Podcast gibt's, ja, Leute finden es beruhigend. Hey, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, so, ja, aber so gibt's irgendwie heutzutage ja kaum noch was, was es nicht gibt, was den, einerseits den Druck, aber auch den Raum für, den Druck für Innovation erhöht, aber den Raum für Innovation dann auch, ja, wirklich ein bisschen, weiß gar nicht, ob es ihn kleiner macht, weil ich glaube, der ist unendlich, aber den Druck zumindest sich dann abzuheben, erhöht. Und da kommen wir nochmal zurück auf so ein systemisches oder systemtheoretisches Prinzip der Unterschiede. Ja, am Ende sind ja all diese Pop-Phänomene, Musikphänomene, Business-Modelle, alles Dinge, die davon leben, dass sie sich voneinander unterscheiden. Und eben zwar aus bestimmten Kategorien her vielleicht in derselben Nische spielen, wenn man so will, aber deswegen eine Daseinsberechtigung haben, weil sie sich von den anderen unterscheiden. Ja.
Ja, wir haben jetzt viel über Musik gesprochen. Ein weiteres Beispiel ist ja, wir haben jetzt auch über Fußballvereine häufiger gesprochen, dieses Phänomen St. Pauli. St. Pauli ja auch mal gestartet, als es gibt halt den, oder es gibt in, oder es gab, mittlerweile ist der Sport nicht mehr so erfolgreich, es gab in Hamburg den großen, erfolgreichen HSV, der strahlende Verein der großen Stadt ist, wo, keine Ahnung, Uwe Seeler oder Idole wie Uwe Seeler gespielt haben. Und dadurch hat er ja auch die Nische aufgemacht für so einen kleinen, rockigen, sehr rebellischen Verein. Und plötzlich ist St. Pauli gewachsen. Und plötzlich ist ja so ein Verein wie St. Pauli plötzlich zum absoluten Mainstream geworden. Also allein vom Merchandising her eins der umsatzstärksten Vereine Deutschlands. So. Und da merkt man es auch. Und plötzlich wurde der immer mehr Mainstream, wo Hamburg dann nicht mehr erfolgreich wurde, sind die jetzt fast schon nischig HSV-Fan zu sein. Das heißt, was ich damit sagen will, auch auf anderen Ebenen erleben wir das total häufig. Und was ich total spannend finde, ist, wenn wir das Ganze aus einer Künstlerperspektive beleuchten, dann kann ja auch das ein Mitgrund sein, weswegen es so wenig Künstler gibt oder so wenig Bands, die es wirklich schaffen, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein. Weil ich ja quasi zum Beispiel aus einer Jugendbewegung, aus einer Nischenbewegung erfolgreich geworden bin, dann, keine Ahnung, meine Zielgruppe, meine Fanschaft hat dann irgendwann das Jugendalter, die Pubertät hinter sich, wird erwachsen. Das heißt, das merkt sich dann vielleicht auch in meiner Musik wieder und so werde ich Mainstream und, keine Ahnung, verschwinde dann vielleicht auch mit meiner Fanschaft. Weil es ist ja dann schwer wiederum, gleichzeitig die Fanschaft zu bedienen und vielleicht die neue Jugendkultur. Klingt ja für mich nach unserer Podcast-Folge jetzt eher wie so ein Ding der Unmöglichkeit. Was es vielleicht zeigt, weswegen es so schwer ist, ich sag mal, genauso Beispiele wie die Beatles, Michael Jackson, Elvis, also wirklich Phänomene, die es schaffen, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein, oder?
Ja, das wird die Zeit zeigen. Und was heißt Erfolg an der Stelle? Wie gesagt, ich will nochmal sagen, die Alternativen waren doch sehr ähnlich. Und ich weiß nicht, ob du manchmal auch Musik noch hörst aus deiner Jugend so. Man bleibt ja irgendwie dran kleben. Als ich jung war, da gab es so, nannte sich das Oldie-Radiosender oder auch Oldie-Festivals. Und da die Leute hingegangen, die als jung waren, ja, den Rock'n'Roll da fliegen konnten. Und da sind dann Leute aufgetreten, die waren alle schon ein bisschen älter. Ja, genauso wie das Publikum. Die waren alle grauhaarig, haben aber so ein Stück weit der Revival ihrer Jugend gefeiert, wenn man so will. Ich habe neulich eine Einladung bekommen oder eine Frage, ob ich auf ein Festival gehe, jetzt im Rock-Punk-Rock-Bereich. Und da musst du dir einfach vorstellen, da stehen dann alle Leute, da steht dann jemand von Bad Religion auf der Bühne und ist halt selber schon so über 60. So, ja, und dann stehen lauter Leute im Publikum, die sind halt alle dann auch 40, 50, 60. Und das meinte ich mit der Zeit, die kannst du nicht zurückdrehen. Man wird dann das Gefühl haben natürlich, ey, was für ein geiles Konzert und so. Aber das ist natürlich ganz anders als vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren. Also und trotzdem ist es ja irgendwie ein Teil dann dieser Identität, deswegen feiert man das und dann kommt so wieder nach einer Tradition dann zusammen. Oder ein anderes Beispiel, ja, wenn du gerade ansetzen willst, geh gerne dazwischen, ich halte es gerne fest.
Ja, weil ich habe gerade noch eine spannende Beobachtung, wenn wir so Renaissancen betrachten. Und wir haben ja zum Beispiel dieses Phänomen Stranger Things Netflix-Serie, eine der erfolgreichsten Netflix-Serien, die so ein bisschen angelehnt ist an, oder man könnte so sagen, die eine Hommage ist an sämtliche Horrorfilme, die so in den, ich würde sagen, 80er Jahren entstanden sind. Also sind ziemlich viele Anspielungen auf viele Filme, viele Horrorfilme aus den 80ern und überhaupt so die Mode- und Musikkultur der 80er Jahre. Und jetzt finde ich spannend, also jetzt mal nur so ein privates Beispiel. Ich selber fand die Serie total spannend, obwohl ich damals gar nicht auf der Welt war. Eher aus so einer, also auch wenn ich Mainstream bin, aus so einer Nischenperspektive. So, boah, das ist was Neues, das ist so etwas, das habe ich noch total nie gesehen. Das heißt, sie hat so aus diesem Blickwinkel eine total breite Fanschaft. Auf der anderen Seite, meine Schwester ist älter als ich und hat diese Phänomene immer erlebt und fand es eben total spannend, das irgendwie wiederzusehen. Und dadurch hast du manchmal so komische, nicht komisch, aber dadurch hast du quasi manchmal so komische Zusammenkünfte von Fanschaften, wo du einerseits die erlebst, die findest als Renaissance spannend und andererseits die findest irgendwie als Nische spannend, weil es was ganz Neues ist. Und eigentlich ist es nur eine Renaissance von etwas, was schon da war.
Unbedingt, ja klar. Und sowas, aber leicht verändert natürlich und in einer anderen Darbietung vielleicht, ja, mit einer schönen Story. Mich hat das ja total erinnert an die BMX-Bande damals, ja. Ich weiß nicht, ob du den Film kanntest, so ein australischer Film, ja. Super cool, müsste man eigentlich nochmal angucken, mal gucken, wie der gealtert ist. Ja, und ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sind halt jung, also mit jung meine ich jetzt so gerade zweistellig geworden, so 10, 11, 12 Jahre alt und die summen dann halt auch die Lieder, die bei Stranger Things rumgehen, weil die halt auch über die sozialen Medien dann geteilt werden und so erlebt die Popmusik der 80er Jahre nochmal eine kleine Renaissance, ein kleines Revival. Ja, absolut. Und da merkt man ja auch, dass eigentlich das, was früher... Naja, ich weiß, das, was dort gezeigt wird, ist ja nicht unbedingt Abgrenzung, aber wie so kulturelle Phänomene sich dann irgendwann auch wieder spiegeln nochmal. Und jetzt gab es ja auch eine 90er, eine 2000er-Bewegung und dann gibt es so Mashups. Du hast mir im Vorgespräch von so einem Mashups auch erzählt, oder?
Ja, genau. Aber halt das mal kurz fest. Eine Frage interessiert mich mal brennend, weil ich könnte es bei mir lustigerweise beantworten. Würde dir mal spontan so eine Situation einfallen, wo du gemerkt hast, das ist jetzt etwas, das habe ich doch damals schon miterlebt? Also, keine Ahnung, ein Musikphänomen, ein Modephänomen, weil ich dachte immer so, oder beziehungsweise ich sage es mal so, als ich Jugendliche war, mich hat es total genervt, wenn meine Eltern gesagt haben, ja, haben wir früher auch getragen, haben wir früher auch gehört. Es hat mich an die Decke gebracht und ich habe mir gesagt, ne, so werde ich nie sein. So werde ich zu den Jüngeren nicht sein, so werde ich zu meinen Kindern nicht sein, auf gar keinen Fall. Und irgendwann war so der Punkt, wo ich merke, oh scheiße, jetzt merke ich es auch. Also könntest du dich daran erinnern, was war so ein Punkt, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, also wo du so eine Renaissance mitgekriegt hast, gleichzeitig aber gemerkt hast, da war ich auch schon, also ich war auch schon da, als die da waren.
Also meinst du jetzt für mich persönlich so? Also ja, wo genau, ich so, im eigenen Verhalten dann sich was wiedergespielt hat? Ja, klar.
Genau, also irgendwie so eine Musikrichtung, die wiedergekommen ist, eine Mode, die wiedergekommen ist, wo du gesagt hast, hey, da war ich doch dabei, als die damals entstanden ist.
Na, das auf jeden Fall. Was ich auch mitbekommen habe, ist, dass ich, als ich so aus diesem Alter rauskam, wo ich das sehr, sehr eng gesehen habe, auch mit meiner Nische und zu sagen, ey, das ist jetzt das einzig Wahre und alles andere ist eigentlich Schrott, rechts und links, und das verachte ich jetzt auch mal aus vollstem Herzen, ja, dass sich das schon mal verändert hat. Also eine breitere Akzeptanz dann auch später möglich war. Und wo ich dann sagte, wow, ist ja interessant, was ich alles ignoriert und mir selbst nicht erlaubt habe, als ich halt in diesem eigenen Identitätsfindungsprozess war. Das andere ist in ganz konkreten Verhaltensweisen, jetzt vielleicht nicht Musik, für die bin ich dann auch aufgeschlossener geworden, aber in so einem Verhalten, was du natürlich in der jungen Phase nicht hast, da bist du erstmal kontra und sagst, warum muss ich da mit, warum muss ich pünktlich sein, warum muss ich mein Zimmer aufräumen, warum muss ich überhaupt aufstehen oder solche Fragen, die dann da kommen. Und wenn du dann auf einmal in der Elternrolle bist, merkst du, dass du selbst solche Werte, Verhaltensweisen, vielleicht Mini-Traditionen dann auch selber erlebst und vertrittst so, ja, obwohl du die in der frühen Phase vielleicht auch mal abgelehnt hast. Das ist halt auch Entwicklung, ne? Und das ist halt auch mit der Lebensphase abhängig, aber auch mit dem, was du so erlebt hast, was irgendwie funktioniert hat, ein Stück weit Struktur in den Alltag gebracht hat. Das erlebe ich natürlich auch. Ja, klar. Aber ich komme nochmal zurück auf deine Frage oder auf die Frage, die ich gestellt habe eigentlich. Und zwar, du hast von einem Mashup auch gesprochen in unserem Vorgespräch, wo sich ja bestimmte Dinge dann heute gerade in den Pop-Phänomenen auch nochmal als Revival wieder zeigen, ne? Und kombinieren mit anderen Dingen.
Ja, also wir erleben ja gerade relativ viele, also jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Musik, Duets, wo du quasi, wenn du willst, so ein bisschen das Rebellische aus mehreren Generationen hast. Also keine Ahnung, du hast jetzt Apache, der plötzlich ein Duett mit Udo Lindenberg singt. Und das finde ich ja total spannend, dass du das relativ häufig erlebst, wo du quasi dann ja irgendwie Generationen verbindest. Und das Lustige, beide sind ja irgendwie aus einer Nische heraus gestartet und zum Mainstream geworden. Und werden jetzt quasi zum Massenphänomen. Und Herbert Grönemeyer hat jetzt auch, fällt der Name nicht ein, mit einem jungen Rapper ein Lied aufgenommen. Und das erlebst du, oder das ist auch so ein bisschen zum Massenphänomen geworden. Und darauf wird es wahrscheinlich hinaus.
Ja, genau, mit diesem Helene Fischer, was du da gesagt hast, dass sie da zusammen, oder Apache, genau, mit Udo Lindenberg. Die bedienen ja auch beide unterschiedliches Klientel, ne? Genauso gibt es auch unterschiedliche Metal-Bands zum Beispiel, die das Ganze natürlich in eine andere Richtung jetzt treiben. Eskimo Cowboys oder Callboys zum Beispiel, ja, die so Popkultur mit Metal-Musik verbinden und das bis zum ESC mal wollten damit.
Letztlich vielleicht ja auch irgendwie die Suche nach einer Nische in einer Welt, in der es keine, in der wir gefühlt alles schon haben. Also quasi dann, so dann mixe ich einfach und habe halt dadurch was Neues. Also keine Ahnung, wir haben das Schlager-Game durchgespielt, wir haben das Rap-Game, also wir haben es natürlich nicht durchgespielt, wie du sagst, der Raum ist unendlich, aber gefühlt haben wir es halt durchgespielt. Wir haben das Schlager-Game durchgespielt, wir haben das Rap-Game durchgespielt. Also lass uns doch, keine Ahnung, ein Duett von Eminem mit Helene Fischer machen. Was es noch nicht gibt, aber was es ja vielleicht mal gibt.
Ja, vielleicht gibt es da auch wirklich irgendwelche Wertekonflikte oder Kollisionen, wo das dann auch nicht mehr akzeptiert wird. Wir müssen mal gucken, was da möglich ist oder nicht. Was ich spannend finde auch nochmal von dieser Entwicklung ist, Arschgeweihe. Ja? Also überhaupt Tattoos vielleicht. Ja? Tattoos, die bis vor ein paar Jahrzehnten noch so nicht so fancy waren, sind heute Massenphänomen. Ist nicht so? Also Tattoos sieht man über und überall. Und es gab so in den 90er Jahren, glaube ich, gab es so dieses über dem Steißbein sich da irgendwas auf dem Rücken nochmal machen oder also ich find's cool, wenn Leute sich tätowieren, habe selber keine Tattoos, gebe ich zu hier, aber ich find's schon cool, warum nicht? Aber ich bin schon gespannt dann auf am Strand, so wenn man dann irgendwann sieht, die Leute, wenn sie dann doch gut gealtert sind, ja, wie es mit den Tattoos dann aussieht, das wird ein anderes Bild am Strand auch sein in 20 Jahren, als es vor 20 Jahren oder heutzutage war, wenn ältere Herrschaften am Strand voll tätowiert sozusagen mit einem Kaffee sitzen, ganz genüsslich. Also das wird spannend. Und dann gibt es ja auch in dieser unendlichen Möglichkeitswelt noch andere Dinge, also um nochmal so den Weg ins Business zu bringen. Wir haben letztens ja über Moneyball gesprochen und wie Vereine sich so um- und durchsetzen können. Du hast vorhin St. Pauli angesprochen, der ja an sich eine Marke ist. Ja, in Berlin gab es ein ähnliches Phänomen mit Union, ja, ein kleiner Verein. Genau. Der richtig durchgestartet ist, könnte man vielleicht nochmal an anderer Stelle genauer beleuchten und damit natürlich auch von einem Nischenverein zu einem Massenphänomen geworden ist. Also Leute lieben halt auch diese Geschichte, diese kleine Heldenreise dieses Vereins, der dann auch mit begrenzten Mitteln sich durchsetzt, seine eigene Identität hat, so ähnlich wie es beim St. Pauli ja auch ist, also anders natürlich bei St. Pauli, aber ich hoffe, ihr versteht alle, was ich meine, wenn ich dieses Muster eher betrachte und auch im in anderen Branchen sieht man das. Also wer hätte gedacht, dass, weiß ich nicht, als Fanta und alles andere vom Coca-Cola-Konzern und Pepsi sich den Markt irgendwie geteilt haben, dass es da noch genügend Platz für Brauseproduzenten gibt, ja, wie Club Mate oder im Bierbereich, wie du schon sagtest, ja, dass es dann immer mehr kleine Brauereien auch gibt, die Alternativen zum Mainstream bieten. Das heißt, aus dieser Wellenbewegung glaube ich auch, wenn sich vieles so bündelt und clustert, ja, an einer Stelle, dann ist das auch immer wieder etwas, wo man sagt, jetzt sind es damit auch die Möglichkeit für neue Nischen, das anzugreifen, andere Lebensgefühle damit auch zu transportieren, andere Geschmäcker zu bedienen und so weiter. Und da gibt es auch eine spannende Geschichte aus dem Energy-Drink-Bereich. Wir alle kennen Red Bull und dann kam irgendwie Monster und die Dosen wurden immer größer. Red Bull war ja noch eher kleine Dosen. Ja, und Red Bull ist ja auch weniger Getränkeproduzent als Lifestyle-Marketing-Maschine. Aber dann gibt es Monster, weiß ich, wie die alle heißen. Da gibt es ganz verschiedene. Es wird auch keine Werbung sein an der Stelle. Aber es gab jemanden, der hat gesagt, Mensch, da müsste man was anders machen. Und der Typ war ein Fernfahrer, der hat gesagt, wenn ich, ist ja schön, ich brauche die Energie, stehe ich auch drauf, aber wenn ich mir einen halben Liter Monster reinpfeife, dann muss ich halt öfter Pause machen. Ja, weil es gibt ein biologisches Problem dahinter. Das hat halt die Nische entdeckt, ja, Powershots anzubieten und das als kleine, dieselben Energiegehalt sozusagen in eine kleinere Verpackung zu machen, dass es eher so einen Shot-Charakter hat, und hat das als Milliardenunternehmen nach ein paar Jahren dann verkauft. Das heißt, es gibt auch im Business immer noch mal Möglichkeiten oder bei der Lösung von den Problemen, die da sind und die auch geschaffen wurden durch vermeintliche Mainstream-Produkte, da noch mal was zu finden. Das ist eigentlich spannend.
Und natürlich auch da, wenn wir es auf Business übertragen, diese Bewegung, die wir besprochen haben. Also quasi, du beginnst als Nische, dann wirst du zum Mainstream. Irgendwann muss es auch ein bisschen, ich sag mal, kreativ zerstört werden, damit daraus wieder was Neues wachsen kann. Auch das ist ja etwas, was wir im Business an total vielen Stellen sehen können. Also wir können es zum Beispiel bei Routinen sehen, die wir selber im Business haben. Kennt selber, irgendwann ist mal, keine Ahnung, ein neues Meeting gestartet, was total den wichtigen Zweck hatte. Und irgendwann schleppen wir das Meeting vor uns her und sagen, also jetzt ist irgendwie Mainstream geworden, weil irgendwie machen wir es immer, aber das bräuchte mal so einen kleinen Wiederauffrisch. Und dann wird so ein bisschen kreativ zerstört und dann wieder neu geboren. Das heißt, oder bei unseren Produkten oder bei Produkten, die für unsere Kundschaft wichtig sind, erleben wir genau das Gleiche. Das heißt, letztlich ist diese wellenartige, diese Eco-Cycle-Bewegung, wie man sagen würde, in allem zu sehen. Sei es in der Mode, sei es in der Musik, sei es in den Routinen, Strukturen, die wir in unseren Organisationen haben oder in den Produkten, die wir für unseren Kunden haben. Und das zeigt aber nochmal, dass, was gefühlt so ein bisschen das Muster von ganz vielen unserer Folgen ist, aber das muss ja gar nicht schlecht sein, dass auch dieses Thema Konformität versus Nonkonformität oder versus Individualität keine Frage des Entweder-Oder, sondern da auch des Sowohl-als-auch. Also quasi ohne diese konformen Phasen gibt es auch keine nonkonformen Phasen und wir brauchen beides. Wir brauchen diese konfliktären Phasen wie die Pubertät, damit wir danach uns selber gefunden haben und ein ruhigeres, cooles Leben danach haben. Würdest du das schon ein bisschen auch als leichten Einstieg in so ein Fazit in die Folge bringen? Also das, also so ein bisschen Yin und Yang. Ich brauche das eine, damit das andere da ist, und es ist letztlich ein Wechselspiel, was unser Leben lebendig macht an ganz vielen Stellen.
Definitiv. Das ist ja auch ein Muster, was wir in anderen Folgen schon ein Stück weit anvisiert hatten. Ohne den Mainstream gibt es halt auch keine Nische. Und ohne die eine Nische gibt es auch keine andere. Ja, also die brauchen einander ja so ein Stück weit, um sich selbst ausdefinieren zu können. Und die eine hat halt mehr Zulauf, das eine Phänomen, das andere weniger. Und auch eine Nische kann so viel Zulauf und Aufmerksamkeit bekommen von uns Menschen, und dass sie dann irgendwann so groß wird, dass jeder das Ganze kennt. Ja? Und dadurch geht es von Nische zu Mainstream. Und da wir das alles im Lebenszyklus unterliegt, fand ich deinen Hinweis auf den Eco-Cycle auch nochmal prima. Also alles hat ja eine Phase der Entstehung, ja, und dafür muss das Feld natürlich gut bereitet sein, ja. Dann geht es in so eine Entwicklungsphase, also wenn die erste Saat aufgeht, um in dieser Metapher zu bleiben. Und ausgehend davon kommt es irgendwann in eine Reifephase. Und dann kann man natürlich auch ernten, aber alles, was einem Lebenszyklus unterliegt, hat irgendwann auch mal so eine Phase, wo es halt verstirbt oder wo es nicht mehr nützlich ist, wo sich keiner mehr dafür interessiert oder ähnliches. Und dann vergehen diese Dinge. Und das zeigt dann auch die Vergänglichkeit. Und besonders, wenn man sich dem ganz bewusst widmet, kann man natürlich, wie du richtig gesagt hast, in Organisationskontexten oder auch bezogen auf die eigenen Routinen, die wir alle haben zu Hause, sich mal fragen, was sind eigentlich Dinge, die mehr Raum bräuchten, weil sie noch ganz frisch sind, wie dieser frische Samen, der gerade aufgeht. Oder was sind auch Dinge, die ich eigentlich mache, ohne dass ich noch genau weiß, wieso, weil es sind einfach eingespielte Routinen, ja, oder es sind Routinen bei uns auf der Arbeit oder so, die wir vielleicht auch kreativ zerstören müssen, wie du es gesagt hast, und um dafür Platz zu schaffen und auch Aufmerksamkeit eher auf andere Dinge zu richten und damit wieder den Weg frei zu machen. Das heißt, in diesem Raum wieder was anderes zuzulassen. Lass uns den Eco-Cycle ruhig auch in den Showlots, genau, oder sich selbst neu zu erfinden in diesem ewigen Kreislauf der Entwicklung. Ja, lass uns den Eco-Cycle auch gerne in den Shownotes verlinken. Und ja, da würde ich sagen, war das doch ein guter Ausklang beim nächsten Mal werden wir uns vielleicht wieder einem konkreten Film oder anderen Kulturphänomen widmen. Seid gespannt. Ich sage für heute auf jeden Fall danke, Christian. War eine spannende Folge und bis bald.
Dankeschön auch an dich und genau, bis bald und bis zum nächsten Mal.